Ich möchte mit uns gemeinsam heute Morgen über unsere Adventshoffnung, über unsere als Kinder Gottes, ja, über unsere Adventshoffnung nachdenken. Und heute fangen wir damit an. Und die Textstelle dazu, die uns dann auch als Predigttext dient, ist aus Zacharia 9, wenn ihr das aufschlagen wollt, Zacharia 9, Vers 9. Ein Vers, den wir wahrscheinlich auswendig kennen. Und in meiner Übersetzung steht es: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Soweit zunächst einmal der Text. Wir stehen ja im Advent und im Advent, da geht es um eine bestimmte Hoffnung. Es geht um die Erwartung des Kommens des Herrn Jesu. Advent meint im Lateinischen Ankunft, so wir warten auf die Ankunft unseres Herrn. Und wenn wir das einmal überlegen, Advent ist doch eigentlich immer für einen Christen die Zeit, in der er lebt. Wir warten auf die Ankunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In Deutschland ist das so, naja, in Kanada auch. Jedes Jahr um diese Zeit werden Umfragen gemacht. Ja, und bei einer dieser Umfragen ging es darum, worauf sich die Leute am meisten freuen in der Adventszeit und auch in der Weihnachtszeit. Und es gab natürlich verschiedene Antworten. Manche sagten, sie freuen sich auf die Zeit mit der Familie. Und es ist auch schön, wenn man eine Familie hat, dass man gemeinsam die Zeit dann verbringt, Gemeinschaft hat, vielleicht beim Singen der Weihnachtslieder, die man gemeinsam kennt, oder beim Kaffee und Kuchen. Manche freuten sich auf den Weihnachtsmarkt. Könnt ihr euch noch erinnern, in Deutschland auf den Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsmärkte? Das war schon was Besonderes. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Leute sich genau darauf freuen. Manche freuen sich dann auf diese besondere Atmosphäre. Das hat man so in Kanada nicht, wie man das in Deutschland hatte. Ich sag mal so, in Deutschland wurden ja die Straßen alle geschmückt und die Glocken läuteten und dann natürlich der Weihnachtsmarkt. Es roch nach Glühwein und nach gebrannten Mandeln. Und das trägt dazu bei, ja, dass man eine bestimmte Weihnachtsstimmung dann hat. Ich kann mich erinnern, ich bin zur Arbeit immer mit dem Fahrrad gefahren. Und immer durch den Weihnachtsmarkt mit dem Fahrrad. Einmal hat mich ein Polizist angehalten. Oh, steigst runter, du gehst zu Fuß. Du fährst nicht mit dem Fahrrad durch den Weihnachtsmarkt. Das ist auch richtig so. Ja, aber es war schön. Ja, man wurde immer wieder daran erinnert. Oh, ja, Adventszeit, Weihnachtszeit. Man hat diese besondere Stimmung. Ich habe das auch erlebt und ihr mit Sicherheit auch. Aber wenn ich euch heute fragen würde, worauf freut ihr euch am meisten in diese Advents- und Weihnachtszeit? Ja, was würdet ihr mir antworten? Nun, das Wort Gottes, ja, das wir eben gelesen haben aus Zacharia, sagt uns eigentlich, worauf wir als Menschen Gottes uns freuen sollen. Und in unserer Predigt heute Morgen und auch am, so der Herr will und wir leben, ja, am kommenden Sonntag werden wir sehen, dass sich an dieser Herausforderung zur Freude eigentlich nichts geändert hat. Ja, obwohl diese Herausforderung, wir sind gerade ja im Zacharia, wir studieren gemeinsam den Zacharia-Brief und haben festgestellt, dass dieses Buch des Zacharia ungefähr 2500 Jahre vor unserer Zeit niedergeschrieben worden ist. So, diese Herausforderung, die vor 2500 Jahren ausgesprochen worden ist, ist heute genauso wichtig, richtig und aktuell. Das werden wir sehen. Und als allererstes lesen wir in diesem Vers natürlich die Herausforderung Gottes: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Manch einer, der das hört, der wird sich denken, ich kenne diese beiden Damen nicht. Ich kenne weder die Tochter Jerusalem, noch kenne ich die Tochter Zion. Ja, was habe ich mit denen zu tun? Wenn sie dann aber hören, dass Zion und Jerusalem dasselbe sind, nämlich eine Stadt, ja, sagen sie sich, naja, ich lebe ja nicht in dieser Stadt, ich habe noch nie Jerusalem gesehen. Was habe ich damit zu tun? Ja, also passt auf mich diese Herausforderung nicht oder dies nicht für mich. Ist nicht ganz richtig und das wissen wir, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel verstehen, denn die Bibel versichert uns, dass wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann haben wir ein bestimmtes Bürgerrecht. Manche sagen sich, es ist das himmlische Bürgerrecht. Die Bibel ist noch genauer. Sie sagt, wir haben das Bürgerrecht für das neue Jerusalem, für das heilige Jerusalem. Auch wir als Christen sind eigentlich gemeint an dieser Stelle, ja, mit dieser Herausforderung. Schließlich haben wir das Bürgerrecht des neuen, des himmlischen Jerusalem. Das ist unsere Heimatstadt. Ja, das ist es, wohin wir unterwegs sind, weil wir dorthin wirklich auch gehören. Und außerdem sagt das Wort Gottes, und das ist ja auch etwas sehr, sehr Interessantes, ihr könnt gerne aufschlagen, Galater 4, 26, eine sehr interessante Aussage. Es wird gesagt, die Heilige Schrift versichert uns, das obere Jerusalem, hört mal genau hin, das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Und dieses, das obere Jerusalem, ist die Mutter von uns allen. So, wer an dieser Stelle ist gemeint mit dem Wort uns allen? Wir überlegen, die Christen? Ja, die Christen, aber nicht nur. Alle Menschen, die zu Gott gehören, ja, sind mit diesem Vers gemeint. So, habt ihr das gewusst, dass das obere Jerusalem eure, geistlich gesehen, Mutter ist? Ah, das ist, was Gott sagt. Ja? Und wenn ihr denkt, naja, wie kann das sein? Ja, meine Mutter, ja, vielleicht sitze ich gerade neben ihr, wenn wir junge Menschen unter uns haben, ich glaube, oh, eure Mama ist heute beim Chor, nicht? Am Üben. Aber ihr denkt, ja, wie kann das sein? Meine Mama ist doch jetzt da beim Chor am Üben. Wie kann eine Stadt Jerusalem meine Mutter sein? Ich versuche das einmal zu erklären. Der Begriff wiedergeboren kann auch übersetzt werden von oben geboren. Oder im Englischen heißt das born from above. Und das meint, wenn wir unser Leben Jesus im Buße anvertraut haben, geschieht in unserem Leben etwas Ähnliches wie bei einer natürlichen Geburt. Ja, schaut mal, durch die natürliche Geburt wurden wir in die Zeitlichkeit, in diese Welt gebracht. Durch die neue Geburt, die Wiedergeburt, ja, werden wir in die geistliche Welt Gottes hineingeboren durch den Heiligen Geist. So, vorher waren wir blind für all diese geistlichen Dinge, für all diese Welt Gottes. Ja, und nun aber kommen wir in diese Welt und nun wird das Wort Gottes für uns bedeutend. Vorher haben wir es nicht verstanden. Jetzt werden uns die Augen erleuchtet durch den Heiligen Geist, sodass wir es verstehen können. So, ja, und das ist der Hinweis gerade durch dieses Wort Wiedergeburt. Seit diesem Ereignis der Wiedergeburt sind wir deshalb Bürger der Ewigkeit des neuen Jerusalem. Wir sind gegenwärtig nur Durchreisende, ja, auf dem Weg in unsere eigentliche Heimat. So, und von daher sage ich immer und immer wieder, es ist schon schön, es ist schon ein Vorrecht, geboren zu werden. Aber wiedergeboren zu werden durch den Heiligen Geist ist bei weitem wichtiger, viel wichtiger als die natürliche Geburt. So, und solchen, die wiedergeboren sind, deren Heimat eben das neue Jerusalem ist, die himmlische Welt ist, Gott selbst sagt euch, freut euch, freut euch. So, wir schauen in den Text, was dieser uns sagt, was denn diese Freude sein soll oder wie. Zunächst einmal, wie diese Freude sein soll. Schaut einmal, was da wirklich steht. Ich weiß nicht, welches Wort bei euch gebraucht wird, aber bei mir steht sehr. Freut euch sehr. Also nicht nur irgendwie, sondern freut euch sehr. Und das bezieht sich auch auf das Jauchzen. Jauchzen meint nicht nur wie, irgendwie, sondern sehr. So, wir haben einen ganz klaren Ruf Gottes zum Jubilieren. Ich kann mich erinnern, ich bin ja in der Sowjetunion, ich habe da meine Kindheit verbracht und wir haben diese Paraden gehabt. Ich denke dreimal im Jahr, Jakob, waren es dreimal im Jahr, 7. November, 1. Mai war doch auch, oder nicht? Und 9. So drei. Ja. Zwei? Und 7. November auch. Ja. Habt ihr das nicht gehabt? Tag der Revolution? Oh, bei uns war das interessant. Okay, wie auch immer. 2 oder 3. Wir haben 3 gehabt. Gute Stadt gewesen, in der ich gelebt habe. Ja, warum war das gut? Als Kind, wir haben schulfrei gehabt. Das war ein Gaudi, das war schön. Ja, und nach der Parade, wenn wir da durchmarschiert sind, eine bestimmte Runde gemacht haben, waren wir frei zu tun, was wir wollten, und dann haben wir nach Geld gesucht. Ja, da gab es Limonaden, da gab es Schaschlik, der gegrillt worden ist. Das war schön. Und, aber vorher mit dieser Parade, ich kann mich genau erinnern, wir mussten dann als Schule gemeinsam in einer Kolonne dann gehen, neben der nächsten Schule. Unsere Schule war Nummer 5. Und dann waren die Fabrikmitarbeiter, die sind dann gegangen für sich selbst. Und jeder hat dann, oder nicht jeder, aber viele haben Fahnen gehabt und Plakate und alles mögliche andere auch. Und dann, wir mussten, in der Stadtmitte gab es eine große Tribüne. Und auf der Tribüne standen dann die Parteifunktionäre. Ja, das waren die Kommunisten, die besonders sich hervorgetan haben, warum auch immer. Und die standen da mit ihren Medaillen und wir mussten an ihnen vorbeilaufen. Und durch die Lautsprecher wurden dann die Parolen gerufen. Ja, hoch lebe der Kommunismus. Und all die vorbeigelaufen sind, die mussten dann Hurra schreien. Ja? Und ich sage immer, das Hurra der Kommunisten ist das Halleluja der Christen. So, die konnten ja schwer Halleluja rufen, nicht wahr? Hoch lebe Lenin, Halleluja. Das haut nicht hin. Auch Amen konnte man nicht sagen, also haben die ein neues Wort erfunden, Hurra. Und das Interessante war, ich kann mich noch erinnern, als junger Bursche, wir sind da gelaufen und dann haben noch manche gerufen, Hurra. Dann in den letzten Jahren, bevor wir nach Deutschland ausgewandert sind, hat niemand mehr gerufen. Die Parolen wurden genauso durch die Lautsprecher immer wieder gerufen, keiner hat Hurra gerufen, nur vielleicht diese Funktionäre auf der Tribüne, aber die haben mich nicht interessiert. Ja? Und in einer gewissen Weise, ja, ist das, was wir hier lesen, in Sacharja 9, Vers 9, als Herausforderung, wie eine Parole, ja, die uns zugerufen wird. Frohlocke sehr, jauchze. Nun ja, wir fühlen uns oft nicht freudig, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Leben, ich bin eher eigentlich öfters bedrückt als wie freudig. Das ist das Normale für mich, ich weiß auch nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen, weil ich in Russland geboren bin. Ja, man ist mehr melancholisch. Kann sein. Aber auch hierbei ist die Perspektive sehr wichtig. Und da finde ich sehr schön, auch gerade das, was du gesagt hast, nicht wahr? Was du erlebt hast in der letzten Woche. Du siehst einen Menschen, der verkrüppelt ist und der so eine Freude hat. Und du fragst dich selbst, wieso bin ich nicht freudig? Ja? Weil da Schwierigkeiten im Leben sind. So, die Perspektive ist schon von Bedeutung. Überlegt einmal, wer das hier ist, wer uns herausfordert zu dieser besonderen Freude und zu dem Jubilieren. Und übrigens, das muss ich ja auch sagen, gerade im Zusammenhang dieses Textes, die grammatische Form, in dem diese Aussage steht, ist die Form des Befehls. Es ist nicht eine Empfehlung, oh, ihr könnt mal euch freuen oder jubilieren. Es ist ein Befehl Gottes an uns. So, wir machen uns bewusst, aha, es ist nicht der Prophet Sacharja in erster Linie, der das sagt, oder der Prediger heute, sondern Gott selbst, sprechend zu seinen Menschen, sagt, freut euch sehr, jauchzt. Ja? Worüber sollen wir jauchzen? Oder warum, was ist der Grund, ja, warum wir jauchzen sollen? Dafür, darauf kommen wir etwas später. Ja, aber was sollen wir verstehen, ja, lesend diesen Text? Was sollen wir als Kinder Gottes verstehen, wenn wir diese Herausforderung Gottes an uns lesen? Ja? Und das Erste ist wohl, und ich habe das unterstrichen hier in meiner Predigt, wir sollten nicht nur irgendwie frohlocken und jauchzen, sondern es überschwänglich tun, weil hier diese Worte, die hier gebraucht werden, uns genau darauf hinweisen. Ich werde gleich mehr dazu sagen. Ich könnte euch das jetzt vormachen, was es bedeutet, wirklich sich zu freuen und zu jauchzen. Ich könnte euch das vormachen, aber ihr würdet denken, hey, der hat seinen Verstand verloren. Ja, so kennen wir ihn doch gar nicht. Aber ich will euch anstatt dessen, dass ich euch das vormache, eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte kennt ihr sehr, sehr gut. Es ist eine biblische Geschichte aus 2. Samuel. Könnt ihr euch erinnern, dass als die Bundeslade wieder nach Jerusalem gebracht worden ist, was hat der König David gemacht? Könnt ihr euch erinnern? Er hat getanzt. Wirklich? Stellt euch mal vor. König David hat getanzt und jubiliert. Und er hat das nicht nur irgendwie gemacht. Er hat das so dolle gemacht, dass was? Seine Frau sich geschämt hat. Michal. Die hat ihn gesehen und hat gedacht, Mensch, das gehört sich doch nicht, dass ein König sich so benimmt. Was ist passiert? Gott hat den Michal bestraft. Könnt ihr euch erinnern? Wie denn? Sie hat keine Kinder gekriegt. Was hat Gott mit David gemacht? Er hat ihn gesegnet. Er hat einen neuen Bund mit ihm geschlossen, noch einen besseren Bund. So, wir sehen also, was die Menschen empfinden und denken, spielt keine Rolle. Das, was Gott denkt, das ist wichtig. Und Gott sehnt das Herz des König David, der getanzt hat, der gesprungen hat, der jubiliert hat. Das hat ihm gefallen. Und er hat ihn gesegnet. Und die Leben von genauso so einem Jubilieren, ja, das den Hörer zum Tanzen anregt und zum Springen motiviert, davon ist hier die Rede, wenn gesagt wird, frohlocke und jauchze sehr. Wortwörtlich heißt frohlocke sehr, auch frohlocke vehement oder heftig. Also nicht nur so, ich freue mich, aber ich zeige es keinem. Ja? Es wird schon gesagt, man soll es zeigen, vehement oder heftig, und jauchze im Triumph. Und das Wort, was im Hebräischen gebraucht wird, ist das Wort, es soll solch ein lautes Jauchzen sein, dass einem die Ohren wehtun. Genau das Wort wird gebraucht. Das ist schon interessant. Also das ist die Freude, die ein Kind Gottes haben muss, angesichts der Mitteilung, angesichts der Nachricht, die wir gemeinsam uns noch anschauen werden und die wir eigentlich schon so oft gehört haben. In jeder Adventszeit hören wir das. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich unweigerlich an Fußball gedacht. Und ist einer von euch schon mal im Stadion gewesen beim Fußball? Ich war noch nie, aber ich sehe das manchmal im Fernsehen, was da abgeht. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen, die ins Stadion kommen, um ihre Heimatmannschaft anzufeuern, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass wenn diese Heimatmannschaft dann ein Siegestor schießt, dass die einfach so dastehen und sagen, naja, ich freue mich schon, aber ich brauche das ja nicht zu zeigen. Ja? Es gehört sich nicht, ich bin schon ein älterer Mensch und niemand braucht zu wissen, wie sehr ich mich darüber freue, dass der und der jetzt das Siegestor geschossen hat. Kann man sich nicht vorstellen, das gibt's nicht. Ja? Ich habe Menschen gesehen, natürlich im Fernsehen, im Fußballstadion, die sich wahrscheinlich nie gekannt haben. Aber wenn so ein Siegestor geschossen wird, was machen die? Oh, die hüpfen, die singen, die umarmen sich, manche küssen sich sogar. Aber so weit wollen wir ja nicht gehen. Ja? Und wie gesagt, und dabei geht es nur um ein Siegestor. Wer denkt noch, sagen wir eine Woche später, zwei Wochen später an diesen Sieg? Ja, weiß auch nicht, wer daran denkt, aber vergeht so schnell. Ja, und hier sind wir Christen mit dieser ewigen, wunderbaren Nachricht vor unseren Augen, dass unser König kommt. Und wir sagen, oh, ich brauche diese Freude nicht zu zeigen. Wir leben mit der besten Hoffnung, die es gibt. Wir haben die beste Nachricht gehört dieser ganzen Welt. Und wir denken, wir brauchen das nicht unbedingt mit einem freudigen Ausdruck, ja, oder mit dem, wie wir uns benehmen, zu zeigen. Wie gesagt, wir als Christen haben mehr zu feiern als ein Siegestor beim Fußballspiel. Ihr Lieben, ich weiß das auch. Die Sorgen des Lebens können einen einholen. Ja, man hat Probleme, man hat Schwierigkeiten, dies und jenes klappt nicht. Manchmal ist es eine finanzielle Not, manchmal ist es eine gesundheitliche Schwäche, die einem Probleme macht. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ihr Lieben, wenn das aber eine konstante Angelegenheit ist, diese Schwere in unserem Leben, so dass diese Schwere die Freude am Herrn ausschließt, ja, oder wegdrängt, hinausdrängt, dann stimmt was nicht. Dann haben wir etwas nicht verstanden, was das Wort Gottes uns immer und immer wieder versichert. Und wer immer als Christ immer trübsinnig herumläuft, ja selbst am Sonntag, wenn er das lebendige Wort Gottes hört, immer noch davon geht, genauso wie er gekommen ist, trübselig. Ihr Lieben, das ist nie gut, das stimmt was nicht. Wir alle müssen genau das hören, was das Wort Gottes an dieser Stelle uns sagt und wozu es uns herausfordert, angesichts des Lebens im Advent. Und wir leben im Advent als Menschen Gottes. Freut euch sehr, unser König naht. Und bitte vergessen wir das nicht, dass derjenige, der das sagt, nicht der Prediger ist, nicht ein Prophet ist, sondern eigentlich Gott selbst, der diesen Propheten oder diesen Prediger gebraucht, um diese Nachricht an Kinder Gottes weiterzugeben. Es ist Gott selbst, der diesen Befehl gibt. Nun, auch ich weiß, dass man nicht konstant mit dieser Freude in unserem Alltag leben kann. Ja, diese überschwängliche Freude. Manchmal kommt es, manchmal wird man so erfasst von dieser Freude und man kann das richtig den anderen zeigen, aber oft ist es nicht so. Aber ihr Lieben, schlecht ist es doch nicht, ja, wenn wir eingehüllt in dieser Freude am Herrn und im Jauchzen unser Leben verbringen können. Das wünsche ich mir. Aber ich weiß, ich habe da noch viel zu tun. Ich habe noch viel dran zu arbeiten. Und mir fällt gerade die Schwester Kaplun ein, die diese Freude hat, liegend dort im Krankenhaus. Ja? So, man hat diese Menschen, die man kennt und wo man weiß, ah, der hat diese bestimmte Freude. Ich möchte mich von dieser Freude anstecken lassen und ich will daran arbeiten, dass ich genauso eine Freude am Herrn habe. Und wie gesagt, ich habe noch genug zu tun. Ich habe viel zu lernen. Aber die Herausforderung ist eigentlich unmissverständlich. Und nun nennt Gott auch den Grund für diese außergewöhnliche Freude. Und diesen Grund werden wir uns am nächsten Sonntag anschauen. Heute möchte ich unsere Betrachtung mit einem Zitat schließen von Spurgeon. In einer seiner Predigten, die er überschrieben hat mit den Worten, die Freude ist meine Pflicht, schreibt er Folgendes. In der Freude liegt eine wunderbare Heilkraft. Die meisten Medikamente sind geschmacklos und bitter. Aber diese, die beste aller Arzneimittel, ist süß im Geschmack und tröstlich für das Herz. Diese heilige Freude ist sehr ansteckend. Ein trauriger, niedergeschlagener Geist bringt eine Art Plage ins Haus. Eine Person, die unglücklich ist, scheint alle Vögel vom Singen abzuhalten, wohin sie auch geht. Aber die Gnade der Freude ist ansteckend. Die heilige Freude wird die Zahnräder deiner Lebensmaschinerie mit Öl versorgen. Das ist ein schönes Bild. Die heilige Freude wird die Zahnräder deiner Lebensmaschinerie mit Öl versorgen. Heilige Freude wird dich für deine tägliche Arbeit stärken. Und ich schließe unsere Predigt heute Morgen mit einem Wort aus dem Neuen Testament, Philipper 4, Vers 4, das wir auch sehr, sehr gut kennen und das sehr gut zu dem passt, was wir gehört haben. Das Wort Gottes ruft uns zu, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ihr Lieben, freut euch. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen.